ich halte wirklich die Ärzte für eine der wichtigsten Berufsgruppen, die zur Verantwortung gezogen werden müssen, nur haben halt eben 99% mitgemacht. Und dann wird es eben wieder schwierig. Verträge schließen über Pandemien? Ja, nanu, wo gibt's denn sowas? Also die Aufklärung wird definitiv nicht in dem sorgfältigen und fundamentalen Ausmaß erfolgen durch diejenigen, die mitbeteiligt waren. 400 Milliarden Euro hat Deutschland in 3 Jahren für die Corona-Zeit bezahlt. Impfung hilft und hat Krankheiten ausgerottet. Wer sich anfängt, damit zu beschäftigen, auch ich erst seit 4 Jahren, muss mit Entsetzen feststellen, dass wir hier einem gigantischen Irrtum unternehmen. Wir wollen diesen gigantischen weltweiten Betrug aufarbeiten.
Herzlich willkommen, Beate Berner, zugeschaltet aus Heidelberg. Es freut mich, dass wir dieses Gespräch führen können.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Wir wollen heute über den Zwischenstand bei der Corona-Aufarbeitung sprechen und wir wollen unseren Anspruch anmelden, dass die Corona-Widerstands- bzw. Freiheitsbewegung noch längst keine Aufarbeitung in sich zieht, denn die Verbrechen müssen aufgearbeitet werden, sie müssen grundsätzlich aufgearbeitet werden. Und Sie haben mir im Vorfeld unseres Interviews Ihren Eilantrag vom April 2020 zugesandt. Das ist ein dickes Werk, das Sie eingebracht haben. Wie gesagt, im April 2020, ganz am Beginn der ersten Lockdown-Maßnahmen, ganz am Beginn, als Corona für uns entstanden ist und als wir alle mit offenem Mund feststellen mussten, dass plötzlich alle Grundrechte in Deutschland, in Österreich, ja fast auf der ganzen westlichen Welt einfach ausgehebelt wurden. Und da haben Sie nicht lange gewartet, denn Sie sind ja Fachanwältin für Medizinrecht und Sie konnten das genau einordnen und haben dann einen umfangreichen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingebracht. Sie schreiben dort, ich darf ganz kurz aus Punkt 1 zitieren, Sie stellen fest, dass die Corona-Verordnungen aller Bundesländer dazu geeignet sind, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Wie sehen Sie das denn einige Jahre später? Würden Sie das so noch unterschreiben?
Ich würde tatsächlich aus diesem Eilantrag jeden Satz auch heute noch unterschreiben. Es wurde 3 Wochen zuvor ein Ausnahmezustand, ein beispielloser, nie zuvor dagewesener Ausnahmezustand durch den Lockdown ausgerufen. Und damit hat man dann letztendlich das Recht und insbesondere unser Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Man hat uns ja alles verboten. Man hat uns verboten, sich zu treffen, zusammen auszugehen, zusammen spazieren zu gehen mit mehr als einer Person. Man durfte nicht in die Kirche gehen, man durfte nicht tanzen. Also diese Corona-Ausnahmeverordnung ist von einer Ungeheuerlichkeit, die mich heute noch sprachlos macht. Und sie hat aber durchaus Tradition. Schon vor mehr als 100 Jahren gab es einen Staatsrechtler. Das war Karl Schmitt. Karl mit C, Schmitt mit 2 T. Das war der Theoretiker des Ausnahmezustands. Und der hat für den Staat schon im Jahr 1922 den Ausnahmezustand proklamiert sozusagen. Wie folgt ist dieser, der Ausnahmezustand, eingetreten? So ist klar, dass der Staat bestehen bleibt, während das Recht zurücktritt. Die Entscheidung macht sich frei von jeder normativen, also juristischen Gebundenheit und wird im eigentlichen Sinne absolut. Im Ausnahmefall suspendiert der Staat das Recht Kraft eines Selbsterhaltungsrechts. Ja, und damals, das war ja dann wenige Jahre später auch so passiert, wurde die Rechtlosigkeit des Individuums dann mehr oder weniger durch auch damals diese berühmte Verordnung Ende Februar 33 dann festgesetzt. Die Freiheit der Person, Unverletzlichkeit der Wohnung, des Briefgeheimnisses, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Wir durften uns nicht treffen, nicht demonstrieren. Ich wurde deswegen verfolgt, weil ich aufgerufen hatte, am Ostersamstag gegen Anfangs ein Coronoja zu demonstrieren. Seitdem wurde ich also hier zur politisch motivierten Straftäterin erklärt. Es ging ganz schnell von der renommierten Fachanwältin zur Straftäterin. Das Recht, sich zu vereinen, zusammenzuschließen, sogar das Eigentumsrecht wurden bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Das dauerte damals 12 Jahre in Deutschland. Und hier dauerte es doch mindestens 3 Jahre, aber und gilt sozusagen mit Ende der Ausrufung der Corona-Pandemie zwar als beendet, aber wir sehen, dass natürlich eine Vielzahl unserer so hochgehaltenen Grundrechte, vor allem die Meinungsfreiheit, ja, allen voran, vielleicht aber auch die körperliche Unversehrtheit durch zunehmende medizinische Maßnahmen weiterhin einem enormen Druck ausgesetzt sind und denjenigen, die diesen, ich habe das ja auch als Staatsstreich bezeichnet, damals geplant haben, auch immer noch ein Dorn im Auge ist. Und sie wollen hier weiterhin die Rechtsstaatlichkeit vortäuschen, aber de facto unter eben auch diesen Plastikwörtern, gemeinwohlschädlich und wie auch immer. Also ich finde, diesen Begriff bin ich neulich gestoßen, das finde ich großartig, Plastikwort, weil sie mit diesen gummiähnlichen Begriffen letztendlich jeden Kritiker auch sozusagen beseitigen können, um es mal im weitesten Sinne zu formulieren. Ja, ich würde diesen Antrag auch heute noch so stellen. Und er wurde allerdings in 2 Tagen, so schnell hat das Bundesverfassungsgericht vermutlich selten reagiert. Ich hatte das ja auch schon 1-2 Tage vorher angekündigt. Innerhalb von 2 Tagen, ziemlich schnell mit 1-2 Sätzen per Fax am Karfreitag damals 2020 abgelehnt.
Einfach weggewischt, denn vermutlich waren auch gewisse Behörden und die Justiz mit eingebunden in diesen Staatsstreich. Es wird wohl diese Stellen auch nicht ganz unvorbereitet getroffen haben. Sie haben damals ja befürchtet, das war dann unter Punkt 5 gleich auf der Seite 2 zu lesen, dass drohen könnte, dass eine Errichtung eines diktatorischen Polizeistaates eingeführt wird. Und das haben wir ja dann tatsächlich erlebt, indem das Parkbänke abgesperrt wurden, dass Demonstranten niedergeknüppelt wurden, dass Wohnungen gestürmt wurden. Also in der Corona-Zeit hat der Staat mal richtig gezeigt, was er kann und auch auf die Grundrechte gepfiffen. Und die Grundrechte, das können Sie vielleicht als Juristin noch genauer ausführen, Grundrechte heißen ja Grundrechte, dass sie grundsätzlich immer gelten sollten, auch gerade, wenn es mal ruppig wird, oder?
Ja, das ist eben das Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit. Man behauptet Grundrechte, stößt sie aber durch, hier war es jetzt zunächst einmal das Infektionsschutzgesetz, ja, vom Thron, es wurde intronisiert, das Infektionsschutzgesetz, also sozusagen die neue Verfassung ab 2020, der sich 99,9% aller gesunden Bürger unterzuordnen hatten. Dass sie alle gesund waren, zeigen ja die RKI-Files. Man hatte eine Inzidenz am Tag der Ausrufung des Lockdowns Mitte März 2020 von 5 von 100.000, hatten wahrscheinlich auch tatsächlich Symptome, wie das ja nun so ist bei Erkältungs- und Grippekrankheiten, ist aber eine sehr, sehr, sehr seltene Erkrankung. 50 von 100.000 ist ja nach der Definition der EU und auch des deutschen Gesundheitsministeriums eine seltene Erkrankung. Hier waren es sogar nur 5 von 100.000. Also man hat das Infektionsschutzgesetz genommen, dort sozusagen alles implementiert an Abschaffung von Grundrechten, ja, diesen neuen Paragraphen 28a der Infektionsschutzgesetz, der als Grundlage für eine Vielzahl von Verboten galt, die dann umgesetzt wurden in den jeweiligen Corona-Verordnungen der Bundesländer, die ja dann auch alle 3 bis 4 Tage geändert wurden. Man wurde ja ganz strubbelig. Ich gebe zu, auch ich habe dann irgendwann schon nach relativ wenigen Wochen aufgehört, das darf sozusagen aktuell bleiben zu wollen, weil es natürlich eine gezielte Verwirrung war und alles andere als rechtsstaatlich ist, wenn man alle 3 Tage sagt, nee, also jetzt geht die Stoffmaske, hier brauche ich aber die eine normale und dann die FFP2, also nur als Beispiel, oder 10 Minuten Kontakt, nein, 15 Minuten Kontakt, 1,5 Meter Abstand. Also was ist ja dann diese R-Werte? Also es gab ja unzählige Dinge, über die ja eine Vielzahl, insbesondere so der akademisch-intellektuell verbildeten Menschen, auch ernsthaft diskutiert haben. Ja. Anstatt, wie es vielen tatsächlich nicht so ging, hier, doch, es ging vielen so. Millionen haben es gespürt, dass hier irgendwas nicht stimmt, ja. Und tatsächlich so den Blick, ja, sich zurückzunehmen, einen großen Blick zu werfen, der allerdings natürlich ohne entsprechende politische oder wirtschaftliche Kenntnisse, ja, nur dieses Gefühl, hier kann was nicht stimmen, begründen konnte. Nur wer vielleicht sich schon Jahre damit befasst hat, wusste, okay, jetzt schlagen sie wirklich zu mit der Errichtung einer, wie auch immer, Weltregierung, neuen Weltordnung, New World Order, und haben hier das Schockereignis der Pandemie eben gezogen. Sie haben ja mehr in petto, aber hier haben sie wirklich gut geübt und das mit Bravour meisterhaft wirklich weltweit umgesetzt. Also das Kompliment muss man den Planern und Machern dieses globalen Staatsstreichs schon machen, ich jedenfalls.
Das Weltwirtschaftsforum hat ja nachträglich das Ganze auch als großen Test bezeichnet, dass wie die Menschen, wie würden sie denn reagieren? Und der Test ist natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, auch positiv für die Errichter ausgefallen. Es ist negativ ausgefallen, dass die Bürger feststellen mussten in einem großen Ausmaß, dass der Staat nicht das ist, was er versprochen hat, und dass er bereit ist, eben Rechtsstaatlichkeit jederzeit gegen Willkür einzutauschen. Und dieser Ausnahmezustand, der ja die Begründung war, dass wir würden alle sterben. Dieser Ausnahmezustand hat sich ja sehr schnell schon als riesengroßer Betrug herausgestellt. Aber das nimmt man ja bis heute nicht zur Kenntnis. Sie sind ja nach wie vor viel auf Gerichten oder bei Gerichten unterwegs, weil sie Klienten verteidigen, weil sie hier Prozesse führen. Es gibt ja nach wie vor keine Einsicht bei den Gerichten. Oder wie würden Sie das aktuell beurteilen? Hat man dort zur Kenntnis genommen, dass Covid-19 nicht die todbringende Pandemie war, für die sie uns verkauft wurde?
Na, jedenfalls im April 2024, vor einem halben Jahr beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, hat man es jedenfalls nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und all diese Corona-Verordnungen, die angegriffen wurden, auch weiterhin bestätigt in ihrer Rechtmäßigkeit, was ja das Bundesverfassungsgericht, welches ja gut letztendlich installiert wurde durch einen Präsidenten, der kein einziges Jahr in seinem Leben je als Richter tätig war, plötzlich zum Bundesverfassungsgericht kommt, zuerst als Stellvertreter und dann schwuppsdiwupps, ja, zufällig zeitgleich dann der Präsident wird. Da nicht aber zum einen, muss es mal reinhalten. Ich schicke inzwischen wirklich dieses Buch, WHO-Pandemievertrag, allen laufenden Gerichtsverfahren mit, indem ich am Ende und auch natürlich jetzt gerade auf die RKI-Files natürlich zu sprechen komme und eben auch darauf hinweise, dass ja auch die Gerichte in schamloser Weise irregeführt wurden. und betrogen wurden und dass sie jetzt verpflichtet sind, das wieder gut zu machen und sich aber auch tatsächlich weiter zu informieren, etwa über die Pandemiepläne. Und ja, es gibt überraschende kleine Lichtblicke. Ich will ein, wie ich finde, eines der aufregendsten Beispiele berichten. Das ist schon ein halbes Jahr her. Das war etwa im Mai, kurz wenige Tage, nachdem die RKI-Files veröffentlicht wurden, erst einmal geschätzt, aber immerhin. Da beantragte ich die Aufhebung eines Gerichtstermins. Es ging um einen Soldaten mit, und zwar nicht dem, das war die Spezialität in diesem Fall, nicht mit dem verweigerten Impfbefehl, sondern mit einem gefälschten Impfpass. Oh, das habe ich ihm schon gesagt, das ist nicht gut. Und dann kriegte er tatsächlich, für mich überraschend, einen sehr geringen Strafbefehl, gegen den wir trotzdem Einspruch eingelegt haben, um ihn aber kurz vor der Verhandlung wieder zurückzunehmen. Nur um weitere sozusagen nachteilige Kürzungen und so hinauszuzögern. Das war eigentlich die Strategie. Aber dann kam der Termin. Eine Woche vorher kam die RKI-Files. Ich beantrage Aufhebung, ruft mich dieser Richter an, sagt, ich hätte gerne noch einen anderen Vorschlag. Ich möchte Ihnen die Einstellung vorschlagen des Verfahrens. Und ich habe bislang keinen einzigen gefälschten Impfpass, ich jedenfalls, eingestellt bekommen. Wir kämpfen hier in Baden-Württemberg gegen die Vorbestrafung. Wir können froh sein, wenn wir die Verurteilung unter 90 Tagessätze bekommen und damit nicht vorbestraft sind und nicht jedenfalls ins allgemeine Führungszeugnis eingetragen werden soll. Er schlägt mir die Einstellung vor und sogar, es gibt zwei Varianten, gegen Geldauflage. Also man kauft sich, ich will nicht sagen, man kauft sich ein bisschen frei, aber so ein bisschen was ist dran und ach komm, trotzdem Schwamm drüber und ohne Geldauflage. Dann oftmals eben auch mit Übernahme nicht nur der Kosten des Gerichtsverfahrens, sondern auch der Verteidigerkosten. Das hat er mir vorgeschlagen und wissen Sie, was er mir gesagt hat? Sie können froh sein, dass Sie nicht vor ein und zwei Jahren bei mir waren, denn ich habe bei Gericht sowohl alle Teilnehmer als auch meine Kollegen tyrannisiert mit Maske, Abstand und allem. Und ich rannte auch als Erster zum Impfen, weil ich erkrankt bin. Mhm. Und er sagte dann ganz lapidar, und heute sehe ich es anders.
Mhm. Das ist eine Aussage, ja.
Wow. Ich nenne weder das Gericht, noch das Bundesland, noch den Namen, um diesen Mann zu schützen, der vielleicht aber auch irgendwann einmal tatsächlich zur Aufklärung beitragen könnte. Denn er ist ja jemand, der eben getäuscht und betrogen wurde und es aber heute anders sieht und auch entsprechend reagiert und handelt und es letztendlich wieder gut macht. Und das hat mich sehr berührt und sehr beeindruckt. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Es gibt aber weitere Fälle. Die Soldaten, wir hatten letzte Woche Einstellungen in einem Grippe, das war sogar eine Grippeimpfung. Wir haben Soldaten, die eingestellt werden wegen Covid-Impfung. Wir haben Freisprüche. Also es tut sich wirklich was. Kleine Lichtblicke zu den Soldaten jetzt sogar, was ich ganz aktuell gestern nochmal auch besprochen habe in einem kleinen Video auf meinem eigenen Kanal. Dieser griechische Militärarzt, der von einem Militärgericht in Athen freigesprochen wurde, obwohl man ihn 21 oder nachdem man ihn 21 suspendiert hatte, weil er sich selbst und seine Soldaten nicht gegen Covid impfen lassen wollte. Soweit sind wir in Deutschland bei den Truppendienstgerichten leider noch nicht, aber wir arbeiten dran. Wir sind einige Kollegen, Sven Lausen, Göran Thoms, Edgar Simon und ich und noch einige andere, die Soldaten da vertreten. Und es gibt Lichtblicke. Auch Sven Lausen hatte vor wenigen Tagen in zweiter Instanz eine Einstellung erreicht. Also das kann man schon berichten. Und vor allem, was mir wirklich auch wichtig ist, dieses sensationelle Urteil, schon ein bisschen schwer, Verwaltungsgericht Osnabrück, 3. September 2024, legt dem Bundesverfassungsgericht erneut eine Klage gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland vor. Es galt die Impfpflicht von März bis Dezember 2022 begrenzt. Viele Menschen haben diesem Druck leider nicht standgehalten. Wir haben es hier versucht, auch ich habe tausende E-Mails damals beantwortet. Ich sage, nicht abwarten, dagegenhalten, nicht reagieren. Und es hat sich für die meisten auch erledigt. Die allermeisten kriegten noch nicht mal ein Bußgeld. Manche wurden aber gekündigt. In hier dieser Fall eine christliche Klinik, die immerhin diese Pflegekraft von März bis November trotz fehlender Impfung beschäftigt hat und dann ein paar Wochen vor dem bereits bekannten Ende noch gekündigt hat. Und dieses Urteil ist wirklich ein großer Lichtblick für mich. Denn hier wird sich mit diesen RKI-Files sauber auseinandergesetzt, sie werden zitiert und das Gericht sagt klipp und klar, dass der STIKO eben nicht die Unabhängigkeit zukommt, die das Bundesverfassungsgericht damals, als es die Impfpflicht bestätigte, angenommen hat, sondern dass es sich hier um eine gesetzeswidrige Einmischung in die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI gehandelt hat, aufgrund der politischen Vorgaben, die man eben aus den RKI-Files gut ablesen kann. Und das ist ein sehr ausführlich begründetes Urteil. Ich nutze auch dieses jetzt für diese Aussagen. Also ist das Verwaltungsgericht Osnabrück, man hat das Gefühl, es ist wirklich verärgert und fühlt sich auch getäuscht und irre geleitet durch die RKI-Files und lässt es nicht auf sich beruhen, sondern sagt, das geht so nicht. Damit ist das RKI keine sachverständige, unabhängige Kommission und damit müsst ihr das neu bewerten. Denn ihr alle Gerichte habt ja immer, das war ja, RKI ist ja der Goldstandard, der PCR-Test war der Goldstandard, das RKI sagt, hoch, und auch in Afrika sind 5 Leute an Corona erkrankt und also ist es auch für uns gefährlich. Also diesen ganzen Bullshit, den man tatsächlich in diesen Entscheidungen lesen musste, ja, der gehört neu aufgerollt. Also es gibt Lichtblicke, ja, aber es könnte noch ein bisschen dauern, bis wirklich alle Richter mitmachen. Andere hören es sich an, schreiben vielleicht dann irgendwie, ein Richter schrieb beim gefälschten Impfpass, auch wenn ich die Rechtsmeinung von Rechtsanwältin Barner so nicht teile, aber immerhin habe ich lang ausgeführt, eben zu auch der Tatsache, dass nicht meine Mandantin, die diesen Impfpass gefälscht hat, um ihren Pferdebetrieb mit 20 Pferden aufrechterhalten zu können, den sie mit 2G hätten, wären die Pferde verhungert. Sie hat es alleine betrieben. Ja, nicht sie ist kriminell, wie der Staatsanwalt behauptet, oder sogar besonders kriminell, sondern ich sage, diejenigen, die uns hier 2G, 3G und 2G, das ist noch nicht lange her, Herr Magnet. Das ist 2 Jahre her. Es ist fast schon wieder aus dem Gedächtnis gefallen.
Man verdrängt es, weil das menschliche Gehirn ist ja so angelegt, negative Erfahrungen ein bisschen zurückzustellen, sonst wäre ja alles so trüb im Leben. Aber wir müssen uns daran erinnern, weil wir ja die Befürchtung haben, dass es nicht das einzige Mal gewesen sein könnte, wo dieser Ausnahmezustand, Sie haben es ja schon angesprochen, für die Errichtung eines überdimensionalen, überstaatlichen Konstrukts der neuen Weltordnung oder wie man es auch immer nennen möchte, genutzt wird. Und Professor Bakhti hat ja auch vor einigen Wochen im Auf1-Interview appelliert an die Leute, die getäuscht wurden, so wie Sie das jetzt auch geschildert haben. Die Gerichte wurden ja getäuscht von den Medien, von der Regierungspolitik, von den entsprechenden Experten, die uns immer wieder gebetsmühlenartig erklärt haben, dass wir alle sterben würden. Und jetzt muss man daran gehen und dieses Urteil aus Osnabrück vom September, das Sie jetzt zitiert haben, macht ja wirklich Hoffnung, denn über diese Wege könnte hier Bewegung in die Sache kommen, dass immer mehr mutige Richter sich trauen, hier die Dinge beim Namen zu nennen, andere Urteile, also gegen das Corona-Regime zu fällen, und dann werden letzten Endes ja die übrig bleiben, die tatsächlich die Strippen gezogen haben und die tatsächlich die entscheidenden Befehlsausgaben verübt haben. Wie denken Sie, wohin werden wir da kommen in Deutschland? Wer sind die Hauptverantwortlichen, wenn man den normalen Journalisten zugesteht, dass sie ja nur abgeschrieben haben, wenn man den Kommunalpolitikern zugesteht, dass sie ja nur die Parteichefs und die entsprechenden Gremien gehört haben? Wer hat den Corona-Ausnahmezustand zu verantworten, würden Sie sagen, wenn man es mal juristisch sieht?
Also definitiv immer diejenigen, die die Verordnungen erlassen haben. Also da lasse ich keinen Ministerpräsidenten. Der ist verantwortlich für diese Corona-Verordnungen, die er natürlich, das ist jedenfalls meine Vermutung, niemals selbst oder durch seine Juristen, seine Hochbezahlten im Ministerium geschrieben hat, sondern die kommen, das ist eine Vermutung, aber ich bin davon überzeugt, die kommen von den englischen oder amerikanischen Großkanzleien, die wurden da schon lange vorbereitet und einfach aus der Schublade gezogen. Aber ein Ministerpräsident muss es wissen und darf sich nicht durch diese berühmten, wir erinnern uns, Ministerpräsidentenkonferenzen, ja, mit Frau Merkel, ja, hier rechtswidrige, verfassungswidrige, grundrechtsbeschränkende und menschenunwürdige Corona-Verordnungen erlassen, das dürfen die nicht. Und dann haben wir natürlich das Gesundheitsministerium mit den jeweiligen verantwortlichen Gesundheitsministern. Wir haben natürlich die Kanzlerin und den jetzigen Kanzler. Also ich würde hier die ganz Oberen tatsächlich zunächst einmal in die Verantwortung nehmen, aber eben auch alle tatsächlich Befehlsempfänger, die gesagt haben, ja, ich habe ja nur die Befehle umgesetzt, Anführungszeichen. Diesen Spruch kennen wir aus zwei unerfreulichen Regimen in Deutschland selbst, ja. Aber genau das wurde gesagt, sogar von meinem Friseur, der eigentlich klar im Kopf war und auf meiner Seite, vielleicht auch damals noch im April 2020 auf einer Demo oder mir Beistand leistete, aber dann hat er mich ohne Maskenbefreiungsatteste, sich nun tatsächlich auch hatte, weil ich tatsächlich Asthma habe, was ich sehr unerfreulich finde, ja, nicht reingelassen hat, weil er muss es ja. Also dieses, das ging durch bis runter zum kleinsten Friseur, zum Bäcker, zum Restaurant und nur wenige haben sich dagegen gestellt und diese wenigen haben bis zum heutigen Tag meinen Respekt. Manche haben auch Bußgelder in Kauf genommen oder sogar teure bezahlt. Das ist eigentlich tatsächlich alles aufzuarbeiten, weil wir haben doch ein Déjà-vu, oder nicht? Das hatten wir doch alles schon mal. Ja. Und wir dürfen sie nicht und wir dürfen vor allem eines nicht, ja? Also Deutschland arbeitet seine Geschichte schon auf. Achtung, so ist es nicht. Ja, jetzt gerade steht ein Offizier der Stasi vor Gericht, weil er vor 50 Jahren am Zaun einen umgebracht hat, der fliehen wollte. Also der lebt ja immerhin noch, der Täter. Aber Deutschland ist auch ganz, ganz schnell sonst, ja, Landgericht Hamburg, Januar 2020, ja, da steht nach Jugendgerichtsgesetz, ja, Jugendstrafrecht, der inzwischen 94-jährige kleine Soldat, der gegen seinen Willen dann sogar zur SS musste, damals 18 Jahre war, alt war, auf einem Wachturm stand, der steht wegen tausendfacher Beihilfe zum Mord, ja, an den KZ-Häftlingen vor Gericht und vor wenigen Wochen eine andere Sekretärin, damals auch 18 oder 20 Jahre, ja, vom Bundesgerichtshof die Verurteilung bestätigt. Also Deutschland, kaum sind die Täter 30 Jahre lang tot, die waren, ja, arbeitet seine Geschichte auf. Und Herr Magnet, das werden wir hier für Corona nicht zulassen, dass im Jahr 2095, ja, wir Schilder
das
bekommen.
Dass dann vor Gericht kommt, ja, genau, genau.
Das werden das, ja, wir verhindern. Das ist Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit. Das ist eine Schande für die deutsche Justiz, dass sie in den 50er, 60er, 70er Jahren all die Täter im Zweifel wieder in die gleichen Positionen gebracht hat, in der Justiz, in den Universitäten, in den Kliniken, ja, und 75 Jahre später oder fast 80 Jahre später zwei kleine winzige Rädlein verurteilt. Das, was ist das für eine Justiz? Und das, also ja. Deutschland arbeitet auf, nur nicht dieses Mal, etwas, nicht nach 80 Jahren, ja, sondern nach 8.
Die Corona-Maßnahmen haben die Gesellschaft tief gespalten. Menschen wurden belogen, entrechtet, entwürdigt und getötet. Um die Gesellschaft wieder zu einen, muss eine Aufarbeitung erfolgen, bei der die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir vergessen nicht. Mit der neuen Auf 1 Aufklärungsbroschüre die Corona-Lügen entlarven und dem Treiben endlich ein Ende setzen. Jetzt bestellen im Auf 1 Shop unter www.auf1.shop. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sie sind Juristin und können mir vielleicht die Frage beantworten. Sie haben gesagt, das deckt sich ja auch mit unseren Recherchen, dass die Ministerpräsidenten und die hohen Beamten, die ja immerhin diese Verordnungen unterschrieben haben, dass die ja irgendwie haften müssen dafür, was sie unterschreiben. Wenn ein kleiner Geschäftsführer, bleiben wir beim Friseursalon, seine Rechnungen nicht ordentlich sortiert, dann kommt das Finanzamt und er bekommt hohe Strafen. Und wenn er sagt, ich habe ja nicht ordentlich drüber geschaut, dann ist er trotzdem fällig, weil Unwissenheit oder Schlampigkeit oder keine Zeit zu haben oder sich nicht auszukennen, schützt ja nicht vor Strafe. Und wenn jetzt ein Ministerpräsident Lockdowns oder gar punktuelle Impfpflichten verordnet, wenn eine Kanzlerin oder ein Minister, wie etwa der allseits beliebte Jens Spahn, sich dann aus dem Amt verdrückt und nicht mehr Minister ist, dann haben sie ja trotzdem Dinge getan, die wir jetzt nicht anders als straftatbestandmäßig beurteilen müssen. Kann man denen überhaupt noch habhaft werden? Was wären denn hier die Paragraphen, wenn wir davon ausgehen, dass beispielsweise das Grundgesetz gebrochen wurde, dass die Demokratie abgeschafft wurde für diesen Zeitraum oder die Meinungsäußerungsfreiheit oder dass mit der Impfpflicht tatsächlich Menschen um ihre Gesundheit oder um ihr Leben gebracht wurden? Was wären denn mögliche Straftatbestände, die auf diese Personen zukommen müssten, wenn es der Rechtsstaat ernst meint?
Also ich bräuchte tatsächlich für eine persönliche Haftung Straftatbestände. Da haben Sie ja schon einiges genannt. Das sind natürlich möglicherweise die Körperverletzung, die ich tatsächlich, ich habe ja auch hier in meinem damaligen Impfbuch hinten tatsächlich einen eigenen Straftatbestand auch entwickelt, den es noch nicht gab, vorgeschlagen für sozusagen den Befehl oder die Anordnung von Impfungen als Vorgesetzte jedweder Art. Diesen Straftatbestand gibt es noch nicht, aber es gibt natürlich die Körperverletzung. Es gibt natürlich dann auch diese staatszersetzenden Vorschriften im Strafgesetzbuch, mit denen ich mich nicht wirklich befasst habe. Aber es würde doch schon reichen, würde es jedenfalls für mich als ersten Schritt reichen, diese Verantwortlichen genauso zur Verantwortung zu ziehen, wie man es beispielsweise mit den Soldaten macht. Die haben sie nicht impfen lassen, wird als Dienstvergehen und als Straftat parallel verfolgt. Und das Erste, was die Bundeswehr macht, ist, sie schmeißt ihn raus, sie kürzt die Bezüge, teilweise 30-50% oder ganz, sie kürzt Übergangsbezüge, sie Lehrer, Polizisten, Richter, die eben gegen die jeweiligen Polizei- oder Richtergesetze verstoßen, denen droht auch Rechtsbeugung. Wir kennen einen berühmten Fall. Es droht ihnen sogar Gefängnis. Es droht ihnen insbesondere die Aberkennung der Pensionen. Ja, das wäre schon mal etwas. Ich finde, das wäre schon ein wichtiger erster Schritt, weil diese unglaublichen Pfründe, die ja unsere Regierungsbeamten und bis hin zu Ministern, Abgeordneten bekommen, auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg weiterhin auf Steuergelder. Wenn man die ihnen erst einmal abnehmen würde, plus eventuelle Gelder, die sie vielleicht für eine angenehme Entscheidung oder eine Rechtsbeugung auch noch kassiert haben, ja, vielleicht ist ja sowas wie dieses digitale diese digitale Überwachung für bestimmte Aspekte durchaus gut. Das würde man dann nämlich gut nachvollziehen können. Mhm. Nimm den Menschen erst einmal auch das Geld, ihr Hab und Gut, ja. Das ist wirklich auch ein im Vorfeld ein hartes Schwert. Was nützt es uns, ja, wenn wir sie vielleicht ein Strafverfahren haben, das wird eingestellt. Das kennen wir ja auch bei all den Managern berühmter Banken oder großer Konzerne. Da wird's eingestellt, da ist man plötzlich zu alt. Ein Dr. Walter Weber mit 80 Jahren, der jetzt im 20. Verhandlungstag für Gericht steht, der ist nicht zu alt. Es ist zu absurd. Ich denke, Strafverfahren ist das eine, aber wenden wir die gleichen Prinzipien an wie gegen Beamte, also Lehrer, Polizisten, Richter und die Soldaten, die ein eigenes hochrigides Disziplinarrecht haben, da wären wir schon weit und es käme auch eine Menge Geld zurück. Es würde lange nicht reichen für die Wiedergutmachung von Impfschäden, aber es wäre zumindest eine ganz wichtige, ein wichtiger Aspekt und eine vorbeugende Sanktion. Und ich denke, das wäre das, in einem Rechtsstaat müsste ich erwarten, dass so etwas geht und man nicht den Abgeordneten und natürlich auch den internationalen Organisationen, allen voran der WHO und der UNO, Immunität zugesteht. Immunität. So, Immunität im rechtlichen Sinne, ja. Uns gesteht man ja keine Immunität mehr zu, vor allem keine gesundheitliche, gegen Viren keine natürliche Immunität. Wir kriegen Immunität nur durch die Spritzen. Umgekehrt sind all diese Mitarbeiter immun. Das sind die Schweizer, vor allem jetzt bei den internationalen Organisationen. Das ist das Schweizer Recht. Und das gehört abgeschafft. Hm. Immunität ist die Einladung zum kriminellen Tanz. Wenn ich tun und lassen kann, ungestraft, was ich will, dann muss ich verdammt redlich sein. Und meine Erfahrung, meine Einschätzung des Anteils an redlichen Menschen ist sehr gering.
Überschaubar.
Sehr überschaubar. Ja. Ich lasse manchmal die Menschen raten. Was schätzt du, wie viel Prozent sind denn so redlich oder aufrecht, integer? Nicht bestechlich, das meine ich damit. Auch nicht bestechlich. Mhm. Oh, so 10%, 3, 4. Nein. Es ist nach meiner Einschätzung genau dieser Anteil, der auch jetzt in Corona aufgestanden ist. Einer von 1000. Mhm. Einer von 1000 Anwälten, einer von 1000 Richtern, einer von 1000 Lehrern ist aufgestanden, nicht 10 von 100. Wenn wir in einer Schule einen gefunden haben, einen von 100 Lehrern, einen, dann war es schon überdurchschnittlich. Mhm. Und wir haben 150 Mitglieder bei Anwälte für Aufklärung und 167.000 Anwälte. Ja. Das ist nicht 1%, das ist 1 Promille. Also, ich muss schon verdammt redlich sein, das heißt 99,9% der Menschen könnten sich durchaus bewegen lassen bei einem ausreichend geöffneten Geldbeutel, solange es ihn noch gibt, eben ihre Pflichten, zu denen sie sich verpflichtet haben, nicht zu erfüllen. Und deshalb darf es keine Immunität geben und müssen wir dafür sorgen, tatsächlich, dass die Verantwortlichen, so wie wir Kleinen, ja, ich Anwältin, der Friseur, der Bäcker, der kleine Handwerker, wir werden wirklich zur Verantwortung gezogen und zur Haftung. Nicht aber die Verantwortlichen, da ist ein fundamentaler Fehler im System, den gilt es in einem Rechtsstaat wirklich zu beseitigen und zu korrigieren.
Jetzt komme ich zu einer Vorbedingung, weil ich möchte natürlich letzten Endes darauf auf die Frage hinaus, wie bringen wir die wirklichen Corona-Verbrecher in den Knast, denn das ist meine Motivation. Ich möchte nicht, dass denen nur die Bezüge gestrichen werden. Sie haben aus meiner Sicht, gemäß meinen 3 Jahre andauernden durchgehenden Recherchen, Kapitalverbrechen begangen. Und Sie haben ja schon über die Corona-Impfung sehr bald mit ihrem Buch auch reagiert, also als die Corona-Impfung auf den Markt gekommen ist, genau. Ich habe es jetzt im Vorfeld auch nochmal durchgearbeitet und da haben sie ja damals schon geschrieben, die Langzeitfolgen, die könnten noch wesentlich gravierender sein, als das 2021 natürlich absehbar war. Wie würden Sie das denn heute beurteilen? Sind die Langzeitfolgen tatsächlich noch spürbar aus Ihrer Recherche jetzt?
Ganz vorab, es waren schon in wenigen Monaten 3,3 Millionen Meldungen an Nebenwirkungen an die EMA, an die Europäische Medizinbehörde geschickt worden. Das muss man sich wirklich einmal klar machen, schon sozusagen in 8 Monaten bis August 2021. Und wir wissen, dass die meisten sich gar nicht getraut haben zu melden. So. Also es sind mit Dutzenden Millionen von Nebenwirkungen zu rechnen. Und nun bin ich keine Ärztin. Ich bin also nicht sozusagen in der Arztpraxis oder in der Klinik. Ich kann das nur wiedergeben, was wir eben seitens der ärztlichen Experten hören. Aber ganz aktuell gab es eine Forsa-Umfrage, die sagt, jeder 17 Prozent der Befragten hatten eine Impfnebenwirkung, haben die Impfung nicht gut vertragen. Wir haben heute noch die unerwarteten Todesfälle. Wir haben vermutlich alle, ich jedenfalls, die schweren Krebserkrankungen und Todesfälle, allerdings leider durchaus auch bei Nicht-Geimpften. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur die Geimpften trifft. Das darf man jetzt auch nicht alles übereinkommen und sofort sagen, ja, sehr klar, ist geimpft. Aber wir haben doch auffällige Zahlen, die schon im Jahr 21 auffällig waren und sie sind nicht besser geworden. Und es bestätigt sich, was die ein Professor Bhakti, Dr. Wodak, aber auch ich mit dem Buch damals schon geschrieben haben. Die Nebenwirkungen waren damals schon 23 Mal höher, auch die Todesfälle, als bei sonstigen Impfnebenwirkungen, dass wir es nicht als Impfung bezeichnen können, wissen wir. Also es ist ein großes Verbrechen, Sie haben recht, meines Erachtens, seitens all derjenigen, die da aktiv beteiligt waren. Die Zulassungsbehörden, das Paul-Ehrlich-Institut, das RKI und, wie ich finde, alle Ärzte, die trotz Kontergan, trotz auch Kinderärzte müssten durch die Impfungen eigentlich wissen, dass es Krankheiten gibt, die sie sich sonst nicht erklären können. Aber ich meine Kontergan, Schweinegrippe, die Narkolepsie durch die Pandemrix-Impfung. All das müssten jedenfalls Ärzte wissen. Und ich halte tatsächlich insbesondere auch die Ärzte, die hier geimpft haben, einerseits, andererseits Menschen mit Maskenbefreiung oder nicht geimpfte Menschen nicht behandelt haben. Einschließlich der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg, ja, das ist sozusagen eine gesetzlich vorgesehene Selbstverwaltungskörperschaft für die Kassen, für die Ärzte, die meisten haben eine Kassenzulassung, die meisten Ärzte, die gesagt haben damals vor 2 Jahren, was machen wir denn mit den Ungeimpften? Ja, die Ungeimpften, denen bietet ihr morgens zwischen 7 und 7:10 Uhr eine Sprechstunde an. Also solche Dinge, die ich damals, wann immer es mir sozusagen in die Finger kam, auch aufgegriffen und empört reagiert oder verarbeitet habe, das gehört weiterhin verarbeitet. Solche Vorstände, die so etwas tatsächlich ihren 11.000 Ärzten in Baden-Württemberg empfehlen, denen gehört, ja, die haben wirklich nichts gelernt. Das ist menschenverachtend. Das ist eben hier die Diskriminierung von Menschen ohne ein bestimmtes, ja, ohne, mit reinem Blut, Anführungszeichen. Das ist von einer Ungeheuerlichkeit. Da gebe ich Ihnen recht. Diese Menschen müssen tatsächlich vor Gericht und ich halte wirklich die Ärzte für eine der wichtigsten Berufsgruppen, die zur Verantwortung gezogen werden müssen, nur haben halt eben 99% mitgemacht. Und dann wird es eben wieder schwierig.
Sehen Sie eine Chance? Das ist jetzt ein praktisches Beispiel. Bei Auf 1 haben sich ja viele Leute gemeldet. Wir haben glücklicherweise mittlerweile sehr viele geimpfte Zuschauer, die eben gelernt haben und verstanden haben, dass sie einem Betrug aufgesessen sind und dass sie als Versuchskaninchen, wie das ja sogar jetzt in den RKI-Files zum Vorschein gekommen ist, dass man Nebenwirkungen erst Postmarketing erhebt und so weiter, die haben das verstanden und sind jetzt umso wütender natürlich. Und würden Sie eine Chance sehen, dass man beispielsweise einen Arzt, der keine gesetzlich vorgeschriebene Impfaufklärung vorgenommen hat, weil da wurden ja die Leute reihenweise nur durchgewunken, um sie zu spritzen, würden Sie da eine Chance sehen, juristisch gegen solche Ärzte schon mal im ersten Schritt vorzugehen?
Also man muss wissen, nun bin ich ja Medizinrechtlerin, dass die Aufklärungspflicht sozusagen eine der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Aspekt und die Voraussetzung für die Durchführung einer medizinischen Behandlung ist. Ein Aufklärungsfehler führt zu einem Behandlungsfehler, wenn der Patient im Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung sich möglicherweise gegen die Behandlung entschieden hätte. Das ist die Rechtsprechung, und die Rechtsprechung gibt es seit 130 Jahren. Schon das Reichsgericht hat der medizinischen Selbstbestimmung der Patienten als eben Ausdruck auch sozusagen der Menschenwürde und des Selbstbestimmungsrechts den allergrößten, höchsten Rang verliehen. Das ist bis heute so und auch bis heute Teil des Strafrechts rund um Körperverletzung. Ohne Aufklärung, ohne korrekte Aufklärung fehlt die Einwilligung, und damit habe ich keine Zustimmung, Einwilligung in die Behandlung. Damit ist es nach deutschem Strafrecht eine Körperverletzung und zugleich ein zivilrechtlicher Grund für einen Arzthaftungsanspruch. So weit, so gut, so die klar.
Theorie. So weit die Theorie.
Die ich tatsächlich wirklich ausführlichst, worüber die Ärzte hätten aufklären müssen, aufgeklärt habe. Sie hätten zumindest zwei Dinge sagen müssen. Ich weiß nichts, wie es wirkt, ob es Schäden gibt. Es ist eine Notfallzulassung. Das hätten sie sagen müssen. Wir wissen nichts, du kannst vielleicht da auch sterben dran. Und jetzt gehst du wieder nach Hause und kommst frühestens morgen wieder, weil das auch rechtzeitig sein muss. Ich kann nicht sagen, ich weiß zwar nichts, aber komm, jetzt bist gerade da, musst nicht noch mal 10 Minuten hin und her. Das haben sie alles nicht gemacht. Sie hätten nicht vielleicht über 70, wir haben hier schon im Jahr 2021, 35 gemeldete Nebenwirkungen. Ob sie darauf, das hätten sie alles zusammenfassen können und dem Patienten geben können. Aber sie hätten zumindest sagen müssen, ob sicher oder wirksam, das kann ich als Arzt überhaupt nicht beurteilen, weil wir haben überhaupt keine Erfahrung, erst recht keine Langzeiterfahrung. Soweit auch zur Theorie. Das heißt, ein gravierender Aufklärungsfehler. Gravierend, gravierend, gravierend. Das würde sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich normalerweise nach der jahrzehntelangen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Haftung führen.
Aber?
Nicht in Zeiten eines sogenannten Doppelstaates, wo man bei politischen Narrativen hier Corona, eine Seuche, ein Schock, ein Ausnahmezustand, letztendlich nicht mehr mit demselben Maßstab urteilt. Und das sehen wir in ersten Verfahren. Es wird noch hunderte Gerichtsverfahren geben. Und auch hier können wir nur hoffen, dass im Laufe der Zeit, der Jahre, die ersten Gerichte wirklich sagen, nein, du hast nicht aufgeklärt und du wärst verpflichtet gewesen und du durftest dich nicht an den RKI-Aufklärungsblättern orientieren. Du hättest viel, viel mehr warnen müssen und letztendlich so, du hättest es einfach nicht verabreichen dürfen. Weil der erste Schritt ist natürlich, es war schon nicht indiziert. Man impft doch nicht gegen ein Schnupfen oder ein Husten. Ja. Ja, den es kaum gibt. Also ja, nur tatsächlich, wir haben einen, auch hier nicht nur hatten wir vor 80 Jahren einen Doppelstaat, wann immer es um politische Fragen ging. Wir haben ihn auch heute in Sachen Corona. Wir sehen das bei all den Corona-Fällen, Bußgelder, Ärzte und so weiter. Und jetzt vermutlich und bestätigt durch erste wirklich ernüchternde, klageabweisende Urteile über die Aufklärung, ja, es ist noch kein höchstrichterliches Urteil gefällt worden, das muss ich sagen. Da müssen wir auch schauen, dass es nicht zu schnell kommt. Aber die Theorie sieht anders aus. Die Theorie, in der Theorie müssten alle Millionen Impfungen tatsächlich einen Straftatbestand und einen Schadensersatzanspruch begründen. Allerdings nur, wenn man natürlich auch einen Schaden hat.
Ja, ja, klar. Das ist klar. Das ist verständlich. Also die Manipulation natürlich des Genmaterials, das ist ja wieder ein eigenes Kapitel, über das wir vermutlich auch in ein paar Jahren dann sprechen werden müssen. Aber wenn wir einen Impfschaden haben, welche Tücken stellen sich dann? Ich kann mir vorstellen, man geht ja alleine zum Arzt hinein, man ist alleine bei dem Arzt unter vier Augen und dann behauptet man, der hat mich nicht ordentlich aufgeklärt, man hat aber sein X beim Impfaufklärungsbogen drunter gemacht, ja. Der hat aber gesagt, ich habe keine Zeit, komm her, das ist sicher, alle impfen und fertig. Die Beweisbarkeit stelle ich mir natürlich in diesem kleinen Verfahren gegen den Impfarzt natürlich auch schwierig vor.
Das sehe ich anders. Immer dann, wenn der Patient aufgeklärt wurde und nicht heimgeschickt, weil immerhin es konnten, und das stand auch in den Aufklärungsbögen drin, sehr selten auch tödlich, dann muss ich den Patienten nach Hause schicken.
Gut, das weil ist ein Indiz.
Man hofft ja immer, dass es einen nicht trifft, aber die vielen, die es jetzt nun doch getroffen hat, die schauen jetzt in die Röhre. Ich meine, allein dieser zeitliche Aspekt, das ist nicht rechtzeitig, da gibt es auch Rechtsprechung, wann es rechtzeitig ist, und zwar nicht, jetzt kläre ich auf, in 10 Minuten wirst du gepiekst. Das ist das eine, und dann braucht es immer auch eine mündliche Aufklärung. Achtung, das Schriftliche dient nur dem Beweis, aber eine Aufklärung, die beispielsweise diesen klassischen Bogen des RKI hat, entweder für die Vektorimpfung oder für die mRNA, und wo vom Arzt nicht so handschriftlich Krims und Krams da steht, ja, das spricht gegen eine mündliche Aufklärung, und zwingend ist eben die mündliche Aufklärung, die nur durch die schriftliche dokumentiert wird. Würde also ein Gericht sauber auf Basis sowohl in Deutschland des Patientenrechtegesetzes, des Paragraph 630, fortfolgende, das hat man vor 10, 12 Jahren erst etabliert und eingepflegt ins BGB, wenn man das sorgfältig liest und die Rechtsprechung, dann müsste nur im vermutlich super seltenen Ausnahmefall, ich habe dich aufgeklärt, es ist bedingt, wir wissen nichts, komm morgen wieder. Eigentlich die Ärzte schon aus diesem Grund haften im Falle einer Klage. Es wird vermutlich zumindest in diesen nächsten Jahren anders aussehen, aber ich kann nur sagen, das ist ein bewusster Verstoß gegen die bisherige etablierte Rechtsprechung und gegen das Gesetz, Patientenrechtegesetz.
Und hier halten natürlich alle zusammen, denn die großen Strukturen wissen ganz genau, wenn es jetzt den Ärzten an den Kragen geht, dann sind sie die Nächsten, die dran sein könnten. Und das ist ja letzten Endes auch das Ziel, dass wir zu den Drahtziehern kommen. Wir benötigen ja einmal die Anerkennung, dass mit den Impfungen schwerer Schaden verursacht wurde. Das muss ja mal irgendwo anerkannt werden, denn ich nehme an, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe oder andere Höchstgerichte sind ja momentan nicht bereit, überhaupt die Impfung als gefährlich oder als mögliche Körperverletzung anzuerkennen. Könnten hier diese Corona-Untersuchungsausschüsse, die jetzt in den nächsten Monaten beginnen werden, das wurde ja in Sachsen angekündigt, in Brandenburg, in Thüringen möchte man einen Ausschuss machen, in Österreich ist die FPÖ jetzt in der Pflicht, die haben die nötige Hürde von 25% locker geknackt bei den Wahlen, können deswegen alleine einen Untersuchungsausschuss beginnen. Wenn man jetzt über diese Untersuchungsausschüsse, im Bund wurde es ja gekippt vorläufig mal, also wenn man jetzt über die Landesausschüsse hier mehr Informationen bekommt, wäre das vielleicht ein erster Schritt, um die Gefährlichkeit der Impfung beweisen zu können? Könnte man dann mit dem einen neuen Anlauf versuchen bei den Gerichten?
Also es liegen ja die Informationen auf dem Tisch, spätestens mit den RKI-Files. Aber wer sie haben wollte, konnte es nachlesen in meinen Büchern, in den Büchern von allen bekannten Gesichtern, Brigitte Röhrig, Wodak, jeder, Bhakti, alle haben's gesagt, geschrieben. Es ist nichts, keine Info, die heute irgendwie widerrufen werden müsste. Mhm. Solange die Medien diese Informationen weiterhin letztendlich unterdrücken oder mal so geschwind in einer Nebennachricht zwar veröffentlichen, aber nicht den Hype machen, wie sie ihn und jeden sonstigen Pups machen, solange werden die Impfschäden vermutlich nicht anerkannt werden. Es braucht wirklich die Bürger selbst, es braucht vielleicht tatsächlich Tausende oder Hunderttausende von entsprechenden Klagen, die auch keinesfalls jetzt ja am Jahresende verjähren. Das ist zwar richtig, dass es sozusagen ein erster Schritt ist, aber ich kann, die Verjährung beginnt erst mit Kenntnis des Behandlungsfehlers. Und wenn der Patient, der geimpfte Mensch, erst heute weiß, zum Beispiel durch die RKI-Files, dass er beschissen und belogen wurde, dann läuft erst am Jahresende für 3 Jahre die Frist. Also ganz so dramatisch sehe ich das nicht. Man wird sich vielleicht streiten über die Verjährungsfrist, aber es ist auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren immer noch möglich, hier zu klagen. Also erstens Klagen der Bürger. Zweitens dringende Forderung, immerhin heute Forsa-Studie. Ja, behauptet, 40% der Befragten wünschten eine Aufarbeitung. Sorry, welche Partei hat 40% erreicht? Ja, also eine unglaubliche Masse an Menschen wünscht es und sie wird größer werden. Ja. Und was die Untersuchungsausschüsse anbelangt, da möchte ich einfach einen Hinweis geben, Herr Magnet. Solange ein Untersuchungsausschuss unter der Prämisse gefordert wird, dass wir für künftige Pandemien besser gewappnet sind, wissen wir, es ist Fake. Ja. Es ist ein Fake-Ausschuss, eine Fake-Untersuchung. Ja, Fake, um den nächsten Fake, die Pandemic Health, Public Health Emergency of International Concern, spricht sich aus wie Fake, der nächste Notfall, der internationale Pandemienotfall auszurufen. Und der, das habe ich hier beschrieben, ist geplant im Pandemievertrag. Herr Magnet, Verträge schließen über Pandemien? Ja, nanu, wo gibt's denn sowas? Ja, das bedeutet...
War nie nötig.
Das bedeutet, Big Business Pandemien sind Big Business. Und das zeigt auch das Buch, das zeigt der Pandemievertrag. Da man will die Staaten und die Institute ausquetschen unter der Fake-Behauptung einer Pandemie. Das haben wir jetzt schon gesehen. 400 Milliarden, ja, 400 Milliarden Euro hat Deutschland in 3 Jahren für die Corona-Zeit bezahlt. Das sind Zahlen, die sind nachgewiesen, die sind nicht von mir erfunden. So, es ist ein Big Business. Und sie planen weiterhin Pandemien. Wir wissen, die Affenpocken und der RSV und was immer geplant ist. Ja. So, Untersuchungsausschuss, damit wir für Pandemien, für künftige besser geeignet sind. Ja. Da weiß man gleich, woher der Wind bläst. Das sind die, die die New World Order, die neue Weltordnung, ohne es zu wissen, vermutlich, als Marionetten, weil sie alles nachplappern, das kennen wir jetzt seit 3 Jahren, es wird alles nachgeplappert, ja. Wir kennen diese ganzen Begriffe und das gehört dazu, um auf künftige Pandemien besser geeignet zu sein. Auch das hat Professor Streeck genauso gesagt, der ja auch eine Aufarbeitung fordert. Das ist für mich unglaubwürdig. Ja. Das bedeutet ja, aha, Corona war eine ganz schlimme Pandemie und wir müssen für noch schlimmere gewarnt. So, solange ich nicht sage, passt mal auf. War Corona eine Pandemie?
Das war Pandemie. Ja, das muss auf den Tisch und deswegen führen wir ja solche Interviews, damit wir den Leuten in Erinnerung rufen, womit wir es zu tun haben. Es geht nicht um eine bessere Vorbereitung, dass die Lockdowns kürzer oder länger sein sollen. Wir wollen gar keine Lockdowns, wir wollen gar keine Impfpflichten. Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Menschen, das war zumindest seit einigen tausend Jahren möglich. Unsere Spezies hat überlebt. Gut, da gab es vielleicht noch keine Chain-of-Function-Forschung oder ähnliche Dinge, aber wir wollen keine Impfpflichten und wir wollen keine Ausgangsbeschränkungen und keine Aushebelung der Grundrechte. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Die Gerichte benötigen gar keine offizielle Anerkennung von Impfschäden oder von der Gefährlichkeit einer Injektion, sondern sie könnten sich auch auf bestehende Tatsachen, auf bestehende Literatur berufen. Könnte das ein Gericht schon machen? Die tun es aber nicht, weil sie mit drin hängen.
Ja, absolut. Ich muss für einen Schaden, einen Arzthaftungsschaden, brauche ich zunächst mal tatsächlich einen Schaden. Und der muss dann kausal tatsächlich auf die Behandlung, hier die Spritze, zurückgeführt werden. Und diesen Nachweis muss, und das ist das große Problem, an dem ich natürlich auch heftig kritisiere, müsste grundsätzlich vom Patienten nachgewiesen werden, was ihm ja sehr schwer fällt. In einem Fall wie diesem, in dem man uns 3 Jahre lang damit bombardiert hat, dass die Impfung sicher und wirksam ist, und wir im Grunde zuvor gesund waren. Und glauben Sie mir, ich habe Dutzende sehr gesunder, junger Menschen, teilweise mit Fitnessausbildung und gesund im Gesundheitswesen, die plötzlich nach der Impfung sehr, sehr schwer krank werden. Da brauche ich meines Erachtens auch ein juristisches Hilfsmittel, nämlich die Beweislastumkehr. Ja, ich sage, okay, es gibt keine anderen Gründe. Und alles, was man dann so, ja, du hattest mal vor 27,5 Jahren auch einen Schnupfen, der ist dokumentiert. Also ist jetzt eine schwere Corona-Erkrankung mit Herzmuskelentzündung auch darauf zurückzuführen. Das ist natürlich absurd. Also das Gericht ja kann ohne jedwede offizielle Anerkennung selbstverständlich sagen, jetzt schon, dass das ist kausal. Es braucht nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, aber es reicht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit. Und dann braucht es die entsprechenden Sachverständigen, die ja, die es vielleicht nur schwer gibt. Ich habe aber auch einen Fall beim Sozialgericht jetzt hier in Karlsruhe tatsächlich gewonnen. Die Mutter eines verstorbenen Sohnes mit Anfang, Mitte 20 machte Beerdigungskosten geltend. Die wurden ihr verwehrt. Wir haben es eingeklagt und haben es zumindest jetzt ein positives Gutachten bekommen, welches bestätigt hat, dass der Tod wahrscheinlich auf die Impfung zurückzuführen ist. Also es gibt sie schon, die Mittel und Möglichkeiten. Ich brauche nicht die offizielle Anerkennung. Es braucht jetzt redliche Richter. Ja, die Quote habe ich vorhin genannt. Ja, also es ist
und
nicht so ganz
in diesen Kreisen vermutlich noch unrealistischer, weil da gibt es ja schon ein entsprechendes Ausleseverfahren. Da sind Sie ja anfangs des Interviews auch schon darauf eingegangen, wie dann die Präsidenten, die Vorstände besetzt werden in diesen Strukturen. Aber es wäre eigentlich jetzt schon möglich, beispielsweise Angela Merkel, Jens Spahn, Karl Lauterbach und andere wegen schwerwiegender Verbrechen auch anzuklagen, aber die Gerichte werden einen Teufel tun, denn sie hängen mit drin. Das bedeutet, es benötigt, wie Sie das schon gesagt haben, viele Klagen, viele engagierte Bürger, viel Aufklärung und Gegenmedien, denn die Systemmedien, die auch mit drin hängen als Haupttäter, die werden auch die Aufarbeitung nicht voranbringen. Fasse ich das so etwa richtig zusammen? Die Aufklärungsarbeit darf sich noch nicht zurücklehnen, denn sonst wird auch absolut nichts geschehen.
Also die Aufklärung wird definitiv nicht in dem sorgfältigen und fundamentalen Ausmaß erfolgen durch diejenigen, die mitbeteiligt waren. Also bleiben vielleicht 10-20%, das ist nicht wenig, der Bevölkerung, die vielleicht nicht aktiv wurden, aber zumindest nicht mitgemacht haben. Ja, das ist eine beträchtliche Zahl. Vielleicht ist sie sogar noch größer, weil wir zum Beispiel die Spekulationen um die gefälschten Impfpässe, die sind ja exorbitant. Ja, ja. Also es sind vielleicht nicht nur 20-25%, sondern vielleicht sind es 50%, die sich tatsächlich nicht haben impfen lassen. Von dieser Gruppe muss die Initiative ausgehen und die Aufarbeitung kann nur mit oder überwiegend mit den Personen erfolgen, die eben sich von Anfang an, die sozusagen im Widerstand waren. Und dieser Widerstand darf nicht erst in 80 Jahren gewürdigt werden durch Straßenbezeichnung, sondern er muss hier. Aber es braucht natürlich die Erkenntnis bei den Menschen, bei den Medien und eben vielleicht auch einen Wechsel der sozusagen Regierungsparteien. Ob es wirklich was nützt, weiß ich nicht. Aber diese Parteien und diese Menschen, die ja fast alle noch Ja, die Ministerpräsidenten sind doch fast alle noch dieselben wie vor 3-4 Jahren.
Mit denen ja, die werden ja bestätigt nicht, weiter. Ja,
genau. Haben wir nicht viel zu erwarten. Wir bleiben trotzdem dran. Wir dürfen sie nicht davon kommen lassen. Es war eben, es ist, Herr Magnet, es ist nicht nur, wir wollen keine Impfung, wir wollen keine Ausgangssperren. Wir wollen diesen gigantischen weltweiten Betrug aufarbeiten. Und weil er weltweit erfolgt ist, haben wir auch einen Vorteil, weil weltweit Menschen jedweder Art, in jedwedem Land auch dagegen aufstehen. Es ist eben nicht nur eine kleine nationale oder regionale Übergriffigkeit gewesen, sondern es ist weltweit passiert und weltweit wird gekämpft. Und das ist auch unsere große, große Chance gegen diese gigantische, wirklich gigantische Macht, die hier diese mittels Pandemien und weiterer Schocks, UNO-Zukunftspakt ist ja jetzt nur das neueste Schrei, uns hier mit Betrug und Lug und List wirklich unterwerfen wollen. Darum geht es, diesen gigantischen Betrug aufzudecken. Das ist mein Anliegen. Und das geht natürlich, geht in viele Ecken. Impfung hilft und hat Krankheiten ausgerottet. Wer sich anfängt, damit zu beschäftigen, auch ich erst seit 4 Jahren, muss mit Entsetzen feststellen, dass wir hier einem gigantischen Irrtum unternehmen. Das geht weiter mit Klima und so weiter. Also die Tatsache, dass wir wirklich belogen und betrogen werden, ich denke, das ist sozusagen das Hauptanliegen. Aber wir müssen klein beginnen, ja. Und am Ende wird sich, wie für uns, die wir heute weiter sind als vor 4 Jahren, ein großes, stimmiges Bild einer wirklich, wirklich bösartigen Lüge und einer meisterhaften betrügerischen Inszenierung darstellen. Das hoffe ich jedenfalls. Mit Ihrer Hilfe, mit auch hier, mit all den Dingen, die Sie hier machen, auch das, ja, Corona-Helden, das sind tolle, wichtige Dokumente, das ist nachlesbar und ich kenne Sie wirklich fast alle, diese Ärzte, ich habe dazu ja auch das Vorwort geschrieben. Genau. Es ist unerhört, wie man diese Menschen schikaniert, tyrannisiert und dafür verfolgt, dass sie das tun, was in den Corona-Verordnungen drin stand. Dass man nämlich sich von der Maske befreien kann, dass es eine Ausnahme gibt und genau das wird diesen Menschen, den Ärzten und auch den Patienten zum Verhängnis. Das ist Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit und das müssen wir beenden.
Das ist ausgezeichnet auf den Punkt gebracht. Sie haben ja wirklich ein großartiges Vorwort geschrieben zu diesem Buch, denn es war uns ja ein Anliegen, dass wir einfach diese ganzen Dinge mal dokumentieren, denn wir wissen es alle, wer schreibt, der bleibt, weil das Internet kann wieder zensiert werden. Wir haben es auf YouTube, auf Facebook, in diesen ganzen Kanälen gesehen. Da wurde einfach runtergelöscht im großen Stil bis heute noch, was ja bedeutet, dass sich nichts geändert hat. Denn wir werden auch diese Sendung nicht in vollem Umfang auf YouTube veröffentlichen können. Wir werden es veröffentlichen und die gewissen Sequenzen werden wir dann eben wieder mit einem Zensurbild überlegen müssen. Das müssen wir auf YouTube so tun. Bei Auf 1 können wir ohne Zensur senden. Wir haben dann wieder Angriffe auf unseren Server, aber wir haben uns ja auf diese Angriffe eingestellt, denn wir haben alle erkannt, schon vor vielen Jahren, dass das alles ein Marathon wird. Es wird kein Sprint, es ist ein Marathon und es ist auch von unserer Seite ein Kampf der 1000 Nadelstiche und jedes kleine Urteil, Sie haben heute tolle, schöne Erfolge, Teilerfolge erzählen können, als Sie das von dem Arzt erzählt oder von dem Richter erzählt haben, der Sie angerufen hat. Ich habe tatsächlich Gänsehaut bekommen, denn das sind die schönen Erlebnisse, die auch wir bei Auf 1 machen dürfen, dass Leute sagen, die Größe haben, ich habe mich geirrt, ich wurde hereingelegt, das muss ja mal ein Richter, ein Oberarzt, ein Pathologe, das sind Leute, die ja nicht gewöhnt sind, dass sie sagen müssen, ich habe mich geirrt, ich wurde verarscht. Ja? Also da gehört ja menschliche Größe dazu und deswegen tut sich etwas und ich bin überzeugt, dass wir diesen gigantischen Betrug, diesen Putsch von oben, dieser Globalisten-Clique, die sich jetzt tatsächlich die Welt final unter den Nagel reißen wollen, nachdem sie Jahrzehnte vorgearbeitet haben, wir werden hier diesen Kräften einen Strich durch die Rechnung machen, denn sie haben unterschätzt, dass der Mut und das Engagement sehr wohl noch vorhanden ist. Und wenn es nur einer von tausend ist, es geht um diese ganz wenigen Persönlichkeiten, wie auch Sie, Sie sind vorangegangen, Sie haben persönliche Repression in Kauf genommen. Was wurden Sie nicht attackiert, angegriffen? Ich kann mich an dieses Osterwochenende noch sehr gut erinnern, wie Ihnen damals zugesetzt wurde. Und es ist ganz klar, man muss beharrlich bleiben und am Ende werden wir gewinnen, aber das werden wir nur, wenn wir dranbleiben. Und das ist auch die Botschaft heute an die Zuschauer, dass wir dranbleiben müssen, denn einfach nur so wird einem Freiheit, wird einem Recht, wird einem Unabhängigkeit nicht geschenkt. Man muss es sich erkämpfen. Das war zu allen Zeiten so. Und vielleicht noch meine letzte Frage abschließend. Was denken Sie, was wird das nächste Jahr bringen, wenn wir ein bisschen in die Glaskugel schauen? Sie wollen ja in der Corona-Aufarbeitung hier noch mehr tun. Sie sagen, es ist eben auch die Zeit gekommen im Stile dieses Interviews, dass man mehr in die Aufarbeitung hineingeht. Befürchten Sie, dass es wird die Krankheit X nächstes Jahr vielleicht inszeniert werden? Und was tun Sie in der Aufklärung? Vielleicht mal ein kurzer Ausblick als letzte Frage.
Also es sind sicherlich mehrere potenzielle Pandemien in der Pipeline, denn das Spiel geht so. Habe ich Impfstoff, brauche ich Pandemie. So geht das Spiel. Und da haben wir auch viele Kandidaten von der Grippe über Mpox, RSV, sind ja letztendlich alles ähnliche. Also das haben wir. Wir haben darüber hinaus die antimikrobiellen Substanzen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist nämlich nicht übertragbar, steht aber im Pandemievertrag drin. Wir werden uns durchaus wir werden damit rechnen müssen, dass sie es versuchen. Wie sehr die Menschen sich tatsächlich davon wieder beeindrucken lassen, das ist, finde ich, die große, große spannende Frage. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als tatsächlich aufzuklären. Ich kann sagen, neben diesem, das war ja nur ein Teil, und ich habe heute erst gelesen, dass dieser Pandemievertrag, der also wahrlich die Funktionsforschung an Viren, die ja eigentlich nahezu kriminell ist und unter die Biowaffenforschung fallen müsste, dass die soll kommerzialisiert und finanzialisiert werden. Also mache ich in den Laboren weltweit, forsche ich an gefährlichen Viren oder mache sie noch gefährlicher, ja, dann tausche ich die aus und verdiene damit einen Haufen Kohle. Das ist das eine. Dann die weltweiten Testlabore, die sie einrichten wollen. Weltweit schießen neue Pharmafirmen aus dem Boden, auch bei uns in Deutschland, auch in Brandenburg. So, also sie sind heftig dabei, auch ohne Abschluss dieses Pandemievertrages, letztliche Dinge durchzuziehen. Wir müssen wissen, das ist Fake. Das ist Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit. Sie halten sich nicht an ihr eigenes Recht und Gesetz. Sie, hier die WHO und ihre Hinter- und Mittelsmänner und auch die UNO nicht. Ich kann nur sagen, ich konzentriere mich in den nächsten Monaten auf den UNO-Zukunftspakt, der, ob er geschlossen wurde, weiß ich nicht, aber zumindest veröffentlicht wurde mit 56 Maßnahmen und 2 Anhängen. Der UNO-Zukunftspakt ist jetzt die etwa 100-seitige, also kleingedruckt sind es nur 60, aber wenn man es ausdrucken würde, 100 Seiten immer noch eng gedruckt, Ausarbeitung der Agenda 2030. Die Agenda 2030, die im Jahr 2015 formuliert wurde mit den unglaublich gut und philanthropisch und menschenfreundlich klingenden 17 Nachhaltigkeitszielen. Keine Armut, kein Hunger, gute Bildung, sauberes Wasser, wow. Also klingt alles wirklich super und ist erneut leider ein Fake, der sich und natürlich Klima, und das gehört ja alles dazu. Also man will jetzt mit im Grunde alle Aspekte benutzen, um unter diesem Vorwand Hunderte von Milliarden, ja, eher wahrscheinlich eine Billion, jedes Jahr abzugreifen, wo immer die Kohle hingeht. Wir können es uns denken, wo sie hingeht, ja. Die Menschen auszuquetschen und zu tyrannisieren unter dem schönen Vorwand, der so gut klingt. Keiner will Hunger, keiner will Armut. Alle wollen wir Frieden, alle wollen wir Gleichberechtigung, alle wollen wir ordentliche Hygiene und so weiter. Wir würden das alles unterstützen und auch ich wäre stolz gewesen vor Jahren, wenn ich zur UNO hätte gehen können oder dort eingeladen worden wäre, um das zu unterstützen. Und ich hätte diesen Betrug auch geglaubt. Heute wissen wir sehr viel mehr. Ich bleibe jetzt bei diesem sozusagen größten Pakt, der wahrscheinlich wirklich sozusagen der Versuch des letzten Durchgriffs und Zugriffs ist. Da bleibe ich, da möchte ich erneut versuchen, gut lesbar aufzuklären. Wir alle bleiben dran, das weiß ich. Keiner kann mehr zurück. Manchmal braucht man vielleicht ein paar Monate Verschnaufspause, die sei auch jedem wirklich gegönnt. Wir müssen gut auf uns achten, aber wir machen weiter. Und ich halte 2025 wirklich für eine gute Gelegenheit, ins neue Jahr zu starten mit guten neuen Ideen. Ich weiß, Sie haben gute neue Ideen, ich habe sie, ich weiß es von anderen. Ich denke, und weltweit, wir sprechen hier jetzt gerade nur von Deutschland, Österreich. Mhm. Sie sind in der Schweiz dran, Sie sind in Kontakt mit diesem griechischen Anwalt, der diese tolle Militärentscheidung, den Freispruch bekommen hat. Wir werden uns noch mehr vernetzen und wir werden es schaffen. Wir sollten zugleich auch schauen, dass wir uns mental stärken und wirklich wissen, es geht hier noch mehr um noch mehr als um Geld, Macht und Kontrolle. Es ist wirklich auch ein Kampf um unseren Geist, um unseren Mind, um unsere Seele, um Spirit, denn das ist ein schwerwiegender Angriff auf unseren Geist und Seele. Und die müssen wir stärken. Und dazu können wir ja nächstes Jahr auch mal einen eigenen Beitrag machen.
Da werden wir schwerpunktmäßig weiterarbeiten, Frau Bahner. Das ist eine gute Anregung. Wir werden uns, da können wir noch nicht mehr erzählen, aber auch zu Jahresende noch mal treffen. Wir wollen ja positiv in die Zukunft schauen. Wir wollen uns ja konkret vorbereiten, was kommen könnte. Und da verstehen wir uns jeder auf seinem Gebiet natürlich als Speerspitzen der Aufklärungsbewegung. Und wir müssen dranbleiben, das sind wir den Menschen schuldig, das sind wir uns selbst schuldig und deswegen werden wir es auch tun. Ich danke vielmals für dieses ausführliche Gespräch. Mir waren tatsächlich viele Dinge juristischerseits, Möglichkeiten unklar. Sie haben hier Licht ins Dunkel gebracht. Wir müssen dranbleiben, wir können uns nicht zurücklehnen und hoffen, dass es schon irgendwo ein Gericht gibt, das für uns die Corona-Aufarbeitung machen kann. Das habe ich auch nicht erwartet. Deswegen bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, immer wieder.
Und Ihnen, werte Zuschauer, danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.